Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Ihr seht alle leicht geschlaucht aus und doch erleichtert. Wenn du schon mit Fußball angefangen hast, Paul, das ist ein harter Kampf gewesen. Also ich habe tatsächlich mit den Schweizern mitbibbert und gedacht, muss es so spät im Match sein? Aber gestern habe ich gemeint, ich kam Vögel über. Dann merkt man plötzlich, wie wichtig die letzte Minute von einem Fußballmatch sein kann. Wenn genau 30 Sekunden vor Abpfiff das entscheidende Goal fällt, oder? Unfassbar. Ich muss mich immer noch erholen von dem. Ich habe den ganzen Nachmittag gebibbert und meine Frau wahnsinnig gemacht. Baldrian, literweise. Ich konnte nicht einmal jubeln, als es 2-1 gefallen ist. Ich musste auf irgendetwas einschlagen, damit die ganze Spannung rausgeht. Fußballfans haben es in diesen Tagen nicht leicht. Ja, ich weiss die Angehörigen auch nicht. Okay, jetzt verlassen wir das Thema. Denn es gibt tatsächlich Wichtigeres. Und ich habe für heute Morgen mir den Titel gesetzt: Das Wichtigste im Leben. Was ist echt das Wichtigste in unserem Leben? Aus der Sicht von Gott. Etwas, das für alle gilt, die Jesus nachfolgen und sich Christen nennen. Was ist echt das Wichtigste? Was ist der ultimative Test, um zu sehen, ob jemand verstanden hat, um was es geht beim Glauben an Jesus? Welche Testfrage können Pfingstler oder Münd, welche Testfrage müssen Pfingstler, Fegler, Chrischonese, Evangelische, Katholische und was weiß ich für Freikirchler und sonst Kirchler wirklich, was für eine Frage müssen sie stellen? Weil es ist die wichtigste Frage und auf welche von den wichtigsten Fragen müssen sie eine Antwort haben. Das sollte bei allen gleich sein. Es gibt eine Testfrage. Jetzt haben wir genug Zeit gehabt, um zu überlegen. Also wer die Frage nicht stellen kann oder nicht beantworten kann, es ist doch ein bisschen beides ineinander rein. Bei dem stimmt etwas nicht. Jetzt sind alle total verschüchtert. Sogar Jesus hat die Frage müssen sich stellen lassen. Von den Schriftgelehrten, den Sadduzäern und den Pharisäern, ist ganz genau hergelassen worden, wo man ihm diese Frage gestellt hat. Alle haben die Ohren gespitzt und haben darauf gewartet, dass er die falsche Antwort gibt. Weiss irgendjemand, welche Frage ist ihm gestellt worden? Welches ist das wichtigste Gebot? Welches ist das wichtigste Gebot? Und die Antwort darauf musste stimmen. Die musste sitzen bei Jesus. Sonst wäre es ihm an den Kragen gegangen. Was würdest echt du antworten auf die Frage, was ist das wichtigste Gebot? Von allen Geboten, die es gibt. In den Evangelien vom Neuen Testament wird die Frage immer so ein bisschen mit unterschiedlichen Nuancen gestellt. Und ich werde sie aus dem Matthäus 22 vorlesen, wie das damals tönt hat. Es war nämlich eine Diskussion, es war überhaupt eine Testerei in dem Moment von Jesus. Und dort steht ab Vers 34, als die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern mit seiner Antwort den Mund gestopft hatte. Also es war eine andere Frage, die sie ihm gestellt haben. Die Sadduzäer sind die, die nicht glaubt haben, dass es ein ewiges Leben gibt nach dem Tod. Und Jesus hat auf das aber geantwortet, auf die Frage. Also, als die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern mit seiner Antwort den Mund gestopft hatte, dachten sie sich eine neue Frage aus, die sie ihm stellen wollten. Einer von ihnen, der sich im Gesetz Mose besonders gut auskannte, versuchte ihn mit der folgenden Frage eine Falle zu stellen. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Die tiefe Stimme war wichtig. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Das ist eine Situation, wo wir uns schwer können vorstellen in der heutigen Zeit, aber damals war es normal, dass jemand, der sich Rabbi genannt hat oder wo Rabbi, also Lehrer, genannt wurde von anderen und wo Schüler, Nachfolger hatte, der ist immer getestet worden. Rabbis hat es damals relativ häufig gegeben. Und die Rabbis, die Lehrer, die sind dran gekommen. In der Regel hat die religiöse Elite, also die, die es Sagen hatten, kirchlich und politisch gemacht haben, die haben sie getestet. Und das ist eigentlich heute gar nicht anders, oder? Man hat sie mit schwierigen Fragen versucht herauszufordern oder hat gehofft, man könne sie irgendwo reinlegen, indem sie eine schwierige Frage falsch beantworten oder so eine Grauzone-Frage irgendwo falsch beantworten. Um herauszufinden, was lehrt er, was ist neu, was bedeutet das, kann ich dem gerade jetzt den Boden unter den Füßen wegziehen mit seiner Jüngerschaft und dem ein Ende bereiten und meine Macht, meine Stellung in dem Israel weiterhin behalten als Lehrer oder was auch immer ich dann darstelle. Es war also ganz normal, dass Jesus ausgetestet wurde. Es war ganz normal, dass man solche Fragen gestellt hat. Und vor allem auch war es klar, weil Jesus ist umgegangen mit Sündern in einer ganz anderen Art und Weise als viele damals. Auch mit der Schrift ist er anders umgegangen. Er hat sie anders ausgelegt, als sie vielfach ausgelegt wurde. Und er antwortet nicht mit etwas Neuem, sondern mit etwas Uraltem. Was er als Antwort gibt, haben wir schon im Alten Testament, also im 5. Buch Mose 6,5. Dort steht, ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Und die Liebe zum Nächsten, die ist in den anderen Gebot enthalten. Jesus fasst es einfach in einem Satz zusammen. Aber wenn man die Gebote liest, wo wir im Alten Testament haben, wenn es um den Umgang mit dem Nächsten geht, dann ist die Liebe zusammengefasst der entscheidende Punkt. Also alles, was wir denken, was wir vielleicht meinen, was Gott von uns verlangt oder von den Menschen fordert oder wonach er sich sehnt oder was ihm ganz wichtig ist, ist in diesen zwei Geboten enthalten. Jesus hat nichts Neues gefordert und die Leute konnten nicht weiter angreifen. Im Markus-Evangelium heisst es dann sogar zu dieser Situation, danach wagte niemand mehr, ihm weitere Fragen zu stellen. Markus 12, 34 und folgte. Das ist keine lockere Predigt jetzt gerade. Da müsst ihr ein bisschen graben und mit dem Kopf dabei bleiben. Ich finde es wichtig, dass wir das verstehen, was Gott eigentlich will, dass wir begreifen, was das damals für die Menschen hat bedeutet, wo sie das gehört haben, schon zu Mose-Zeiten, was es bedeutet hat und was es zu Jesus-Zeiten bedeutet hat. Das Gebot ist Israel gegeben worden, einem auserwählten, kleinen, unscheinbaren, absolut unbedeutenden Volk, wo eigentlich aus einem fremden Land, von einem Abraham, wo auf Reise ist gegangen, basiert. Also auf einem Mann, der mit seiner Familie kein Land mehr hatte, keine Heimat hatte. Und Gott hat sich das Volk ausgewählt, hat sich die Leute ausgewählt, wenn er es immer wieder macht, vermeintlich Schwache und Kleine, und macht sie zu außergewöhnlichen Zeichen von seiner Präsenz, von seiner Kraft, von seiner Gnade, von seiner Stärke. Er hat das Volk auf Hände getragen. Gott hat sich das Volk ausgewählt und hat es auf Hände gedreht. Er hat andere Völker vertrieben, damit das Volk ein Heimatland haben kann. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Er hat sich entschieden, das Volk zu lieben durch alle Böden durch und das Volk zu segnen durch alle Böden durch, obwohl sie so trotzig waren, obwohl sie dermassen Götzendiener waren und so ein Gnusch hatten mit dem Glauben und mit Gott wirklich kennen oder geschweige denn ehren. Gott hat sie ganz bewusst gewählt und hat sich entschieden, dich will ich. Und genau das haben die Juden damals darunter verstanden. Die haben verstanden, Gott hat mich gewählt, er liebt mich, er leitet mich, er segnet mich, also entscheide ich mich, ihn auch zu lieben. Das war eine Entscheidung. Auch wenn da steht, du sollst Gott, deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, ist es weniger eine emotionale Sache. Man hat nicht darauf gewartet, als Israeli, als Jude, hat man nicht darauf gewartet, dass da Liebesgefühle kommen und dann liebe ich ihn. Sondern ihr Verständnis damals von diesem Text war, ich entscheide mich, Gott zu wählen und ihn zu lieben. Natürlich kommen da Emotionen dann, aber das ist ganz wichtig, beim jüdischen Verständnis ist im Herz die Stärke von meinem Willen gelegen. Also in meinem Herz habe ich Willensentscheidungen gefällt und nicht in erster Linie emotionale Entscheidungen, sondern Willensentscheidungen. Dort war der Sitz des Willens in ihrem Verständnis. Und darum geht es da um eine Willensentscheidung und nicht um eine emotionale Gefühlsduselei. Und wenn dann die Bibel da noch so in unseren Ohren tönt das so hart, oder sagt, du sollst.
Du sollst.
Dann tönt das so nach Befehl. Ich befehle dir gefälligst. Und mit Befehl haben wir immer mehr ein Problem in unserer Gesellschaft. Das ist ganz tragisch. Okay, lassen wir das. Man hört immer mehr, du hast mir nicht zu befehlen, wenn ich das Leben habe. Du hast mir nicht in mein Leben reinzureden. Oder ob ich jetzt auf dem Behindertenparkplatz parken will, ist meine Sache und nicht deine. Du musst mich nicht darauf aufmerksam machen und so weiter. Der Befehlston da, der bezieht sich aber genau auf diese Entscheidung. Der Befehlston geht darum, Wähl, drück dich nicht vor dieser Entscheidung. Wähl aus. Erwähle jetzt. Triff den Entscheid jetzt. Du musst dich entscheiden. Das ist in diesem Befehlston drin. Nicht, wie du entscheidest dich nicht für Gott. Man kann das Leben ohne Gott leben. Um den Befehl geht es nicht, sondern es geht um die Ermutigung zur Wahl. Du entscheidest dich nicht, du fühlst dich bereit, Gott zu lieben, sondern du entscheidest dich, jetzt Gott mit ganzem Einsatz gern zu haben. Wenn wir das jetzt ins Neue Testament überholen und Jesus wiederholt das Gebot, dann fasst er das alles so schön zusammen und sagt, das wird, das ist und wird immer zentral bleiben. Dass er das Gebot von Moses wiederholt, das schon so alt ist, zeigt, das Wort Gottes bleibt ewig so bestehen. Das gilt weiter, auch heute noch. Auch wenn er ans Kreuz geht, das gilt weiter. Das wird zentral bleiben. Und Jesus sagt ja dem Fragesteller in Markus 12, in dieser Version vom Markus-Evangelium, sagt er, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Weil der Fragesteller dort sagt und denen, du hast richtig geantwortet, Lehrer. Du hast richtig geantwortet. Und Jesus spürt, er sucht, er ist auf dem Weg, er will Gott lieben. Er ist nicht weit weg vom Reich Gottes, was fehlt ihm noch? auch wenn er auf dem richtigen Weg ist, ihm fehlt der Glaube an den, der gerade vor ihm steht und ihm gerade geantwortet hat. Mit dem Einhalten von diesem Gebot oder mit der Entscheidung, dass ich Gott liebe von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft, mit dem können wir hundertprozentig sicher sein, wenn wir die Sehnsucht haben, sind wir absolut auf dem richtigen Weg. Denn wir finden immer zu Jesus. Wir finden immer zu dem Wirken vom Heiligen Geist. Wir finden immer ins Wort Gottes. Wir werden immer unter der Führung von Gott unterwegs sein. Warum sollen wir denn Gott lieben? Die Bibel sagt etwas ganz Entscheidendes. In 1. Johannes 4,16 heißt es, Gott ist Liebe. Es heißt nicht, er hat Liebe. Oder er hat uns lieb. Er ist Liebe. Also Liebe liebt uns. Das ist ein riesen Unterschied, ob man etwas hat oder ob man etwas ist. Weil was ich habe, kann ich wieder verlieren. Was ich bin, kann ich nicht verlieren. Ich bin oder ich habe etwas. Um das noch ein bisschen gröber zu verdeutlichen, gibt es ein gutes Beispiel. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr das Bild seht? Tsunami. Also rein so Element. Was ist für ein Element? Wasser. Es ist das Meer. Und wenn wir ein Bild vom Meer mal haben, also wenn du mal einmal an einem Meer bist gestanden, selbst an einem kleineren wie das Schwarze Meer, hast du das Gefühl, das hört ja nie auf. Es ist alles voller Wasser, oder? Meer ist eigentlich Wasser. Wasser ist Meer, du kannst es austauschen. Meer, das sind die unerschöpflichen Wassermassen. Und Wasser bedeutet auch gleichzeitig Meer. Das eine erklärt das andere. Weil das Meer so unerschöpflich ist, ist es kaum jemals jemandem, der in die Ferien auf Italien oder Spanien oder Frankreich gefahren ist, in den Sinn gekommen, Kübel Wasser mitzunehmen. Weil das Meer dringend den Kübel Wasser braucht, oder? Du weißt, es ist im Überfluss da, da muss ich nichts dazu hineintragen. Weil das Meer an Überfluss von Wasser existiert. Und genauso ist es auch mit dem Bezug auf die Liebe von Gott. Gott ist unerschöpfliche Liebe. Statt Gott können wir auch Liebe sagen. Gott und Liebe sind absolut identisch, so wie wir nicht Wasser ins Meer tragen müssen, damit es existieren kann. Muss Gott nicht von uns Liebe haben, damit er existieren kann. Oder damit er Liebe hat. Gott hat keinen Mangel an Liebe. Gott braucht weder unsere Liebe noch unsere Anerkennung. Gott ist kein einsamer Gott. Gott ist kein Single-Gott. Gott ist ein dreieiniger Gott, der in einer absoluten Harmonie Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen lebt und dann liebt und respektiert und ehrt und trägt. Gott hat kein Problem damit, irgendwo einen Mangel zu haben an Anerkennung, Liebe oder Respekt. Er existiert in einer Dreieinigkeit, in voller Harmonie. Und dann sagt sie auch noch die Bibel, dass unzählige Heerscharen von Engeln andauernd Gott anbeten und ihm ganz Zeit Liebe Ausdruck geben mit ihrem Lobpreis. Gott hat es definitiv nicht nötig, um unsere Liebe zu betteln. Also muss die Frage eine Antwort haben, die nichts damit zu tun hat, Gott braucht unsere Liebe. Sondern er sagt, liebt mich aus einem ganz anderen Grund. Warum? Liebe sucht immer nach einer Antwort, nach einer Erwiderung. Liebe erreicht ihr Ziel, wenn jemand die Liebe empfangen kann. Wenn sie jemand entgegennimmt, wenn sie jemand erlebt, dann kommt sie eine Erfüllung über, wenn jemand sie beantwortet, wenn jemand von dieser Liebe voll wird und sie in sich trägt und die Liebe anfängt, Frucht tragen in diesem Leben. dann kommt Liebe ihre Erfüllung über. Gott sagt zum Beispiel über seine Liebe zu den Menschen, speziell über Israel: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Oder die Liebe Gottes hat folgende Reaktion ausgelöst bei den Christen von der ersten Zeit. Denn Johannes sagt: Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Reaktion auf die Liebe, die man hat empfangen. Man fängt auch an zu lieben. Und das ist der Wunsch von Gott, dass wir ihn lieben können, damit wir andere lieben können, damit die Liebe, die er uns gegeben hat, eine Antwort findet, eine Frucht bekommt, eine Erfüllung, einen Ausfluss bekommt und anfängt um sich zu greifen. Gott hat uns schon immer geliebt und das Ziel von seiner Liebe zu uns ist es, dass wir ihn können lieben, weil dann Liebe erst recht zum Ziel kommt. Und dann hat es einen ganz praktischen Grund, warum wir Gott lieben sollen. Ui, jetzt bin ich schnell gewesen. Kannst du nochmal zurückgehen? Oh, jetzt aber gerade anfangen. Danke. Jetzt muss ich, das ist eine ganz wichtige Antwort, jetzt muss ich warten. So. Gott möchte, dass wir ihn lieben, weil er uns glücklich machen will. Liebe sehnt sich danach, andere glücklich zu machen. Mamis wissen das mega gut. Die würden alles geben für ihre Kinder. Papis, nicht auf der gleichen Ebene wie Mami selber. Behaupte jetzt mal, alle lieben ihre Kinder, auch Papis, wie verrückt. Aber irgendwie schaffen es die Mamis, noch einen Zacken drauf zu legen. Das sage ich mit grossem Respekt vor den Mamis. Liebe sehnt sich danach, andere glücklich zu machen. Selbst wenn man das eigene Glück muss aufgeben dazu. Und da staune ich also wirklich über meine Frau, wie sie würde alles geben für unsere Kinder. Wo ich dann manchmal sage, ja, aber jetzt ist also fertig. Sicher ist jetzt fertig. Du sollst irgendetwas überkommen. Und ich glaube, Gott ist ein bisschen mehr wie Mamis, auf eine Art. Sind nicht alle gleich, aber im Grossen und Ganzen. Wir wissen, was Gott hat gemacht, was er alles hat gemacht, damit uns seine Liebe wirklich erreichen kann. Und damit wir wirklich können in die Bestimmung hineinkommen, die wir haben, damit wir erlöst werden von Sünde und Schuld und damit wir eine Gemeinschaft haben mit ihm. Gott hat wirklich genau das, was wir kaputt gemacht haben, hat er wollen heilen, hat er wollen wiederherstellen und er hat nicht täubelt einfach mal so, wie ich das etwa tue mit meinen Kindern, sondern er hat wirklich auf sein eigenes Wohl verzichtet und er gesagt, ich werde Mensch, um für meine Geschöpfe zu sterben. Unter der Aufgabe vom eigenen Glück hat er uns eine Möglichkeit gegeben, wirklich zur Freude, zur Fülle, zum ewigen Leben zu kommen. Und das ist Gott, das ist Liebe. Und damit die Fülle, wo in dieser Liebe von Gott ist, wo am Kreuz sichtbar ist worden, damit die Fülle uns wirklich überflüssend kann segnen, ist es notwendig, dass wir uns völlig auf Gott ausrichten, wenn wir gerettet sind worden. Weil das ist ja ein Teil von dieser Liebe, die uns dann erreicht. Die erlöst uns. Die schließt uns den Himmel auf, die schreibt uns ins Buch vom Leben. Aber was an Veränderung, was an zusätzlichem Wachstum, was an Gnade, was an Gaben, was an Kraft zum Durchheben drin liegt, das entfaltet sich in jedem Tag, wo ich Gott liebe. Das schließt sich mir dann immer mehr auf und von dem kann ich mehr haben, mehr reintauchen, mehr überkommen, mehr ausleben, mehr umsetzen, wenn ich mich völlig in meiner Liebe auf Gott ausrichte. Wenn ich nach der Erlösung sage, okay, super, Tompi, ist es gewesen, schön, wunderbar, bin eingeschrieben im Buch vom Leben, ist lässig, ziehe mein Ding selber durch. Erreicht mir die Fülle gar nie, ihre ganze Grösse, die Gott mir hat erkauft am Kreuz. Versteht ihr das? Warum will Gott, dass wir ihn lieben? Damit uns das ganze Glück, das er uns geben will, erreicht und durchdringt. Bam, das hast du gut gesagt. Ha. Wenn wir Gott lieben, nimmt uns die Liebe Gottes ein. Und sie entfaltet ihre ganze Fülle Frucht in unserem Leben Stück für Stück, Tag für Tag. Ich möchte an diesem Thema dranbleiben. Wie ich Gott lieben kann, über das möchte ich das nächste Mal, wenn ich predige, weiter predigen. Ich möchte an diesem Punkt stoppen. Ich möchte euch mit dieser Predigt einladen, euch in der Beziehung zu Gott vor Gott zu stellen und euch selber zu fragen, ohne dass man es jetzt völlig den Stab über uns brechen, aber welchen Platz nimmt Gott ein? Welchen Platz nimmt die Liebe zu ihm ein? Ist das unser Lebensmittelpunkt? Das höchste Gebot zu leben? Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzem Verstand und mit aller Kraft, die wir haben. Ist das unsere Top-Priorität in unserem Alltag? Vielleicht fehlt uns ein Teil von dieser Gnade und Fülle, die so wunderschön versprochen ist und die andere anscheinend so häufig erleben. Fehlt es, weil es nicht unser Hauptanliegen ist, sondern weil unser Leben aufgefressen wird von anderen Sachen, die wichtiger scheinen. Und es ist mir so manchmal gegangen, dass ich von Gott war und gesagt habe, das tut mir leid, du bist nicht der Wichtigste in meinem Leben gewesen, in diesen Tagen, in dieser Woche. Es tut mir wahnsinnig leid. Wir hatten die letzte Stunde vom Neustart gehabt. Ein Neustart ist immer möglich. Gott ist der König der Neustarts. Ich lade euch ein. Während dem nächsten Lied, Worship-Team, kommt bitte für euch. Ich lade euch ein. Ein Willensentscheid zu fällen. Nicht einen emotionalen Entscheid. Nicht darauf zu warten, bis ihr könnt sagen, ja, so gefühlt ist mir Gott das Wichtigste, die Liebe zu ihm. Sondern trefft einen Willensentscheid. Ich will dich lieben. Ich will dich neu lieben. Vielleicht müsst ihr auch vorher noch sagen, vergib mir, dass ich dich nicht genug geliebt habe. Also ich glaube, da stehen wir alle auf dem gleichen Boden. Ich glaube, wir können Gott gar nie genug lieben. Und trotzdem, wenn wir sagen, ich will das erneuern, dass ich dich lieben will von ganzem Herzen, nimmt er das an, auch wenn er genau weiss, wir kriegen es gar nie komplett auf die Reihe, ihn genug zu lieben. Er ist da und will dich segnen in deiner Entscheidung. Ich lasse dich hier einen Moment still sein während dem Lied, zu beten in deinem Herz, eine Entscheidung zu fällen. Und wenn das klar ist, dann schon gerne mitsingen, aber wir nehmen uns den Moment und der Paul schließt den Gottesdienst ab.